Ja, meine Lieben, das beides, was wir heute gelesen, hat ja mit dem Thema zu tun, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Wir sind also dabei, einerseits uns klar zu machen, auch ein bisschen die äußere Seite oder die mehr äußere Seite dessen, was in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird, dass wir es also ein bisschen zusammenschauen, was äußerlich im Zuge der Erdentwicklung passiert ist. Und es geht ja vor allem darum, wie entsteht der Mensch in dem ganzen Bild, wie kommt er zu seinem Ich, wie beginnt sich dieses Ich zu entwickeln und vor allem, welche Beziehung zu dem Christus da ist. Also so viel haben wir ja schon immer wieder in den letzten Zeiten gesagt, dass eben gerade der Mensch diese ganz enge Beziehung zu dem Christus hat, eigentlich noch unmittelbarer als die Hierarchien über ihm, die ihre Ich-Entwicklung unter anderen Bedingungen durchgemacht haben. Und bei der Menschwerdung ging es ja so, also dass der Christus eben durch die Gemeinschaft der Elohim gewirkt hat, bei der Erschaffung unserer Erdenwelt, insbesondere bei der Erschaffung des Menschen, dann auf die das Ganze hinzielt, weil die Erdenwelt im Urbeginn ist sie eigentlich der Mensch. Wenn man nimmt im Anfang des Schöpfungsgeschehens, denkt man sich, naja, wo ist da der Mensch? Kommt er wirklich erst am sechsten Tag? Nein, eigentlich ist die ganze Erde oder der ganze damit verbundene Kosmos ist der Mensch. Also was die Hebräer dann später genannt haben, den Adam Kadmon, also den kosmischen Adam, der also letztlich bis zur Tierkreisregion hinausreicht. Und daher gibt es ja auch diese Abbildungen, wo der Mensch hineingelegt ist in den Tierkreis. Das ist also der Ur-Adam eigentlich, der ganz große kosmische. Und dann kommt es langsam zu einem, wenn man will, Schrumpfungsprozess, in dem einmal ein Kerngebiet geschaffen wird, in dem unser Planetensystem sich entwickelt. Also im Zentrum dieses Tierkreises sozusagen, aber geleitet durch die Kräfte, die eben vom Tierkreis kommen, ganz stark geleitet dadurch. Aber hinter dem Tierkreis steht dann noch überhaupt die Trinität selber, die ist außerhalb des Tierkreises in Wahrheit. Also für die gibt es überhaupt kein Pendant in der sichtbaren Welt, kein unmittelbares. Sondern die Trinität steht eigentlich dahinter. Das ist also die Sphäre, wo mein Mitleiter gesagt hat, das ist das Empyreum, das noch jenseits des Kristallhimmels liegt. Wenn man weiter anschaut, die Sterne sind am Kristallhimmel befestigt, wenn man so will. Also der Kristallhimmel wurde aufgefasst als die Grenze, über die es nicht hinausgeht. Nur die Gottheit, die Trinität ist dahinter, in einem überräumlichen, überzeitlichen Zustand. Also wenn ich sage dahinter, ist es nicht räumlich gemeint. Und dieser Adam Kadmon ist also jetzt, wenn man so will, im Bild genommen, geschrumpft zunächst einmal zur Größe des Planetensystems. Und das heißt, alles, was an Prozessen sich abspielt im Planetensystem, was geschildert wird auch in der Genesis, als die Feste am Himmel geschaffen wird. Die Feste ist nichts anderes als das, was man später Kristallhimmel genannt hat, oder Firmamentum dann im Lateinischen. Dann ist aber damit nicht nur gemeint, dass es eine äußerste Feste gibt, sondern zu jeder Planetensphäre gehört eigentlich so eine untergeordnete Sphäre an. Und damit ist in Wahrheit nichts anderes gemeint als die Äthersphäre, die eigentliche Planetensphäre ausmacht. Weil der Planet in Wahrheit im okkulten Sinn ist nicht der sichtbare Punkt am Himmel, der Himmelskörper, sondern eigentlich der ganze Raum, den die Bahn des Planeten einnimmt. Und da entfaltet er seine ätherische Wirksamkeit hauptsächlich. Also das sind die Ätherkräfte, die dort wirken. Also das heißt, diese Feste hat was mit den Ätherkräften auch zu tun. Und die gibt's eben für jeden Planeten. Also wenn von der Feste gesprochen wird, ist zugleich in Wahrheit angedeutet, dass sich jetzt die ganzen Planetensphären zu bilden beginnen. Weil zuerst habe ich dieses ganze einheitliche Gebilde, das ein riesengroß ist, das also weit über die heutige Saturnbahn hinausgeht und in der aber noch nichts gegliedert ist. Da gibt es also noch sowieso keine einzelnen Planetenkörper, es gibt aber auch noch nicht die einzelnen Planetenbahnen sozusagen, also die Sphären, die gibt es noch nicht, die entstehen erst. Also in dem Moment, wo von der Feste gesprochen wird, beginnen sich die zu bilden. Und das ist eine Art musikalischer Prozess, der da stattfindet. Also es wird, wenn man so will, durch den Klang geordnet. Das ist die Vorbereitung, dass überhaupt so richtig dann das Weltenwort immer mehr zur Geltung kommt. Aber es bereitet sich einmal durch einen Klang vor. Das Weltenwort ist noch mehr eigentlich. Aber an sich fängt es ja schon am ersten Schöpfungstag an, fangen die Elohim schon zu sprechen an, aber das Wort wird immer gewichtiger, wenn man so will. Also man muss sich vorstellen, dass es am Anfang, wenn sie vom Licht zum Beispiel sprechen, ist es noch, wenn man es jetzt in unsere menschlichen Verhältnisse übersetzen würden, wäre es mehr noch eine Art Gesang. Also noch nicht ein voll artikuliertes Wort, das dauert eigentlich. Also bis es wirklich im makrokosmischen Sinn wirkliches Wort ist, das jetzt im Kosmos ertönt, das dauert eigentlich bis zum sechsten Schöpfungstag, wenn der Mensch gebildet wird. Dann das ausgesprochene Schöpfungswort ist eigentlich der Mensch. Der Mensch dann am sechsten Schöpfungstag, dann ist erst wirklich sozusagen das Wort, das göttliche Wort fertig artikuliert. Also man darf sich das Ganze natürlich nicht zu menschlich vorstellen, jetzt der Christus spricht irgendwie und jetzt passiert was, sondern das ist ein gewaltiger, langer Prozess, bis dann das Wort wirklich sich in der Schöpfung manifestiert hat. Und aus einem Tönen, aus einem Klingen heraus entsteht, das sich immer mehr differenziert, das auch notwendigerweise Brüche dann drinnen hat, weil sonst würde es kein Wort werden, weil jeder Konsonant ist eigentlich ein Bruch im Klang. Weil Klingen tun eigentlich nur die Vokale. Das sind also die Planetenbewegungen, das sind die Vokale. Das ist also, wenn die Feste und die ganzen Unterfesten sozusagen gebildet werden, dann klingt das alles nur. Das ist ganz harmonisch, das sind die Weltenvokale, wenn man so will. Aber dann greifen immer mehr die Weltenkonsonanten ein, mit den Tierkreiskräften hängen die zusammen, die wirken dann immer stärker gestaltend hinein. Und dadurch entstehen dann die tierischen Formen namentlich und als Gipfelpunkt, als Synthese des Ganzen dann der Mensch zum Schluss. Weil die tierischen Formen sind, wie soll ich sagen, sind Dinge, insofern sie sich dann als Gruppenseelen manifestieren, sind das aber eigentlich Dinge, die aus der Menschenentwicklung ausgeschieden werden, die also nicht fähig sind, bis zum Wort sich durchgestalten zu lassen, ganz. Das ist also noch ein nicht ganz fertig artikuliertes Wort, könnte man sagen, bei den Tieren. Da ist es immer so der Anfang, also wie wenn ein Kind sprechen lernt und so die ersten Laute bildet, der erste Konsonant, Mama, aber es ist noch nicht wirklich ein fertiges Wort, sondern es ist erst auf dem Weg dorthin und die Tiere sind sozusagen noch eine Stufe davor. Jetzt ganz im makrokosmischen Sinn gemeint, nicht gemeint mit den Lauten, die Tiere jetzt von sich geben, sondern makrokosmisch heißt das, was ihre Form gestaltet, was
die Bildekraft.
Die Bildekraft, genau.
Es gibt ja den schönen Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne.
Fallen Späne, ja.
Wenn Mensch gehobelt wird, ja. Vor allem auch die Späne.
Ja, ja. Also das ist also ganz wichtig, dass also diese Brüche hineinkommen. Ich hab vor ein, zwei Tagen mit meiner Gattin haben wir geredet, auch über den Kosmos irgendwo und über die Planetenbewegung, und da habe ich gesagt, ja, aber im Kosmos gibt es nichts, was exakt funktioniert. Das heißt, streng vorherberechenbar ist er nicht, weil also es gibt nichts ganz Exaktes. Es ist immer nah dran, aber nicht ganz, sonst wird der ganze Kosmos einstürzen. Und da hast du gesagt, genial. Das heißt, dann müssen wir uns mit unserem Perfektionswahn einbremsen, weil der Kosmos ist eigentlich sozusagen in dem Sinn nicht perfekt. Nein, weil dann wäre er tot, dann wäre er Maschinerie.
Aber er strebt zum Perfekten.
Er strebt dorthin, aber immer bevor es erreicht, weicht er wieder ab. Weil in dem Moment, wo er vorherberechenbar wirklich wäre, und man kann ja in Wahrheit über große Zeiträume im Kosmos nichts vorherberechnen. Man kann über ein paar hunderttausend Jahre kann man rechnen, ohne weiteres, das ist aber nichts im Zeitmaßstab des Kosmos. Das ist Kleingeld sozusagen. Also, und das Tolle dabei ist auch, keine einzige kosmische Konstellation kehrt jemals exakt wieder. Gibt's nicht. Ähnlich vielleicht, aber niemals gleich. Also es ist immer was Neues.
Geht mir bei den Handlungen auch so. Ja. Selbst wenn ich bewusst anstrebe,
ja, ja,
genauso zu machen.
Richtig. Ja, ja, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, eine Maschine tut es eigentlich immer gleich. Und selbst da sorgt die Natur dafür, dass irgendwas ausgeleiert wird und das dann immer ganz exakt geht. Also der perfekte Kosmos ist der eben in diesem Sinne nicht perfekt ist, dass die Rechnung nie ausgeht. Also dass immer ein Beistrichel bleibt, wo es sich nicht ausgeht. Das ist also ganz, ganz wichtig.
Und schon der Nestroy, meine Plan gehen sie nie aus.
Ja, ja, genau. Und daher muss man sich auch beim Weltenwort vorstellen, dass es also kein perfekter Klang ist, sondern ein Klang, der auch gebrochen wird immer wieder. Dadurch entsteht das konsonantische Element namentlich. In der Sprachgestaltung wissen wir, dass Konsonanten sind eigentlich keine Klänge, sondern Geräusche. Also das heißt, da habe ich keine harmonische Schwingung, sondern das entsteht durchs Ausatmen, wie sich das bricht an den Formen des Sprachraumes, des ganzen Rachenraumes und so weiter. Also ob ich tss, tss, an den Zähnen es sich bricht oder brr, 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 an den Lippen sich bricht, das macht es aus. Da sind gar nicht die Stimmbänder jetzt das Wesentliche, sondern dann die Luft, die vorbeiströmt und diese Formkräfte mitnimmt, eigentlich ein Bild dieser Formen, mit denen es sich auseinandersetzt, in die Luft hineinträgt. Was man ja dann sogar nachweisen kann, dass die ausgeatmete Luft im Sprechen ist gestaltet, trägt Formen, also Luftlautformen hat man das genannt. Und das sind ganz charakteristisch für jeden Laut andere. Also so entwickelt sich also langsam das Weltenwort und manifestiert sich zuletzt im Menschen. Also und was hier jetzt im Prolog des Johannes-Evangeliums so in Kurzform angedeutet ist, ist eben genau das, dass das Weltenwort der Christus Fleisch wird, das heißt, er ist der Erste im Grunde, der jetzt dieses kosmische, große Wort wirklich bis in die menschliche Gestalt hineinbringt, bis in die menschliche Verkörperung hineinbringt. Also das heißt, wenn wir es jetzt noch präzisieren wollen, wann hat das Weltenwort, wann ist es fertig geworden im Sinne dessen, dass es sich manifestiert hat in der äußeren Schöpfung, eigentlich beginnend mit der Jordantaufe, das heißt mit dem Moment, als der Christus in den Jesus von Nazareth herabgestiegen ist und vollendet mit der Kreuzigung auf Golgatha, beziehungsweise mit dem Durchgehen durch den Karsamstag, mit dem Abstieg durch die Erdentiefen, wo die ganze Erde dann erfasst wird von dem Wort und mit der folgenden Auferstehung. Also in diesem Prozess verwirklicht sich eigentlich oder manifestiert sich das Weltenwort. Also das gehört alles zusammen. Vor allem nämlich, was die Erdentiefen betrifft, ist eben dieser Abstieg zur Hölle, wie es so schön heißt. Also ein Abstieg bis letztlich zum Erdmittelpunkt, geistig gesehen. Dadurch wird die ganze Erde vom Weltenwort erfasst, dadurch wird auch erst möglich die Erkenntnis des Erdinneren. Die Eingeweihten in der vorchristlichen Zeit, für die war das Erdinnere völlig verschlossen. Das war ihnen nicht zugänglich. Erst durch den Abstieg des Christus, er ist sozusagen der erste der oberen Götter, die da hinuntergestiegen sind. Keiner war fähig dazu, da hinunterzusteigen, in dieses im Grunde Reich des Todes im letzten Sinn. Und bitte.
Der Aufweis?
Ja, mit dem Abstieg in die Unterwelt, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, wie weit das in die Tiefen der Erde hineingeht schon, also noch nicht sehr tief, aber dieses Christusereignis, man darf sich das jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass also gut, Christus stirbt am Kreuz, steigt ab und jetzt, zack, ist die Erkenntnis möglich. Sondern es ist ein Prozess, der sich ankündigt. Nämlich dieses Herunterkommen schon des Christus. Und das bewirkt schon etwas. Also eine der wesentlichen Dinge, die bewirkt wurden, waren eben einerseits die griechische Philosophie, aber andererseits auch diese griechischen Dramen, die dann jetzt schildern, diese Geschichte, Ödipus und so weiter. Also das hätte man es in dieser Form in der ägyptischen Zeit noch nicht gekonnt. Und bis das die Erkenntnis natürlich ausreift, ist es ein sehr weiter Weg, also bis es etwas so weit kommt, was der Dante dann schildert, das dauert noch sehr viel länger und das ist viel differenzierter als die Orpheus-Geschichte in Wahrheit. Also da kommen noch viel mehr Details und erst das ist auch die Spitze des Eisberges sozusagen. Also es geht dann weiter. Und Steiner schildert dann auch, wie durch den sogenannten christlichen Einweihungsweg, also das ist ein siebenstufiger Einweihungsweg, der im Grunde die Stationen des Christuslebens mit bis zur Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung durchgeht. Also von der Fußwaschung beginnend, also vom grünen Donnerstag beginnend bis zur Auferstehung hin. Das läuft in sieben Stationen, ist eine Gefühlseinweihung, wenn man so will. Also sie besteht namentlich darin, dass man sich in die Bilder des Johannesevangeliums, in die dort geschilderte Passionsgeschichte vertieft und das meditiert und jetzt weniger gedanklich meditiert als vor allem vom Gefühl her. Also das heißt, versucht die Leiden des Christus nachzuvollziehen, nachzuerleben. Man kann sich vorstellen, das ist ein Weg, den man heute im Prinzip als Mensch, der in unserer Alltagswelt steht, der im Beruf vielleicht steht, praktisch nicht gehen kann. Sondern der braucht also die Abgeschiedenheit eines Klosters im Prinzip. Und das Ganze, was dann zum Beispiel als deutsche Mystik oder die Mystik des Hochmittelalters herausgekommen ist, ist eigentlich eine Frucht dieses christlichen Einweihungsweges. Weil die hatten eben die Muße, sich wirklich Tag ein, Tag aus in diese Bilder zu versenken, mit dem zu erleben, hatten sowieso auch noch ein viel reicheres Gefühlsleben, als es heute die Menschen im Durchschnitt haben, weil das ist ja gerade durch den arimanischen Einschlag ist das ziemlich abgelähmt worden. Also damals war das noch ganz stark. Aber selbst also, wenn man das alles durchgegangen ist, sagt Steiner, blieben die letzten zwei Schichten, die tiefsten Schichten des Erdinneren verborgen. Also da konnte man nicht darüber kommen. Also bis ganz hinunter nicht. Erst mit dem rosenkreuzerischen Schulungsweg, auf dem der anthroposophische aufbaut, oder eine Variante davon ist, wenn man so will, erst damit kommt man wirklich bis zum Erdmittelpunkt, also bis zu dem tiefsten Punkt. Und der ist aber extrem wichtig, weil der hängt mit unserem Ich sehr stark zusammen. Der hängt zusammen mit dem Christus, der jetzt dort sein Zentrum hat, aber genauso hat dort sein Zentrum, wenn man so will, das Erdendämonium. Das hat. Bitte? Ja, die Asuras, beziehungsweise das, was als Sorat genannt wird. Der Sonnendämon, der zugleich der Erdendämon ist. Der also eigentlich nämlich verhindern will, dass also Sonne und Erde wieder einmal sich vereinigen werden, was aber für die natürlich für eine ferne Zukunft wichtig sein wird. Und der hat eigentlich seinen Sitz auch im Erdenzentrum. Der Christus aber auch. Und das menschliche Ich hat auch eine ganz starke Beziehung dazu. Zugleich ist der Erdmittelpunkt, nämlich wirklich der Mittelpunkt. Also, weil Steiner spricht ja, wenn er über das Erdinnere spricht, vom Erdkern, das ist noch sogar ein etwas größerer Bereich. Aber der Mittelpunkt selber ist noch was ganz Spezielles.
Der ist in dem Kern,
wenn man so will, wobei das natürlich nichts wirklich Räumliches mehr ist. Also gerade beim Erdkern hört das auf. Und das ist der Punkt, der in gewisser Weise identisch ist mit der unendlichen Sphäre. Also das heißt mit dem, wo ich an den Kristallhimmel komme. Weil der Kristallhimmel ist eigentlich diese unendliche Sphäre, wenn man so will.
Sie wird gespiegelt ins Unterphysische.
Ja, genau. Okay. Genau. Genau. Nur ist dort der Durchgangspunkt von einem ins andere. Dort kommen sozusagen zusammen. Also wenn ich so will, durch den Erdmittelpunkt geistig durchgehe, komme ich in Wahrheit letztlich in der Peripherie raus. Also das heißt, das jenseits...
Der Faust weiß das auch.
Der Faust weiß das auch, ja.
In deinem Nichts.
In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Das ist ganz, ganz deutlich. Das ist der Bereich, also wo's umschlagt.
Also das ist sozusagen der Mystikerweg, richtig, oder?
Ja, richtig. Und da treffen sie beide Wege, weil der Weg, wenn ich jetzt unmittelbar hinausgehen würde bis zur Peripherie, dann ist der Weg der Ekstase, wenn man so will, also das sich hinausheben. Und der andere ist der mystische Weg, also sich versenken bis in den eigenen Kern hinein, dann bin ich zugleich im Erdkern, gehe aber zugleich dann durch an die Peripherie. Das ist der Grund auch, also warum es im mittelalterlichen gefühlsmystischen Weg noch nicht bis dorthin ging, da war die Ich-Kraft noch nicht genug entwickelt. Also das musste noch einen weiteren Weg gehen. Und dem trägt erst der rosenkreuzerische Weg wirklich volle Rechnung. Weil der rechnet mit dem vollbewussten, aber lebendigen Denken. Und so weit waren die mittelalterlichen, namentlich die Mystiker, noch nicht. Das Denken war noch bildhaft, lebendig, ja, aber eben noch nicht so voll wachbewusst. Ein wachbewusst war zwar schon dann in der Zeit, entsteht ja auch die Scholastik, wo also das streng logische Denken drinnen ist, aber mit dem komme ich nicht ins Geistige. Sondern ich komme nur bis an die Grenze. Ich komme bis dorthin, wo ich merke, da muss es etwas Geistiges geben. Also mit dem logischen Verstandesdenken, wenn ich nur konsequent genug bin, kann ich bis dorthin kommen, dass ich Sicherheit darüber gewinne, dass dahinter was Geistiges sein muss. Aber ich kann es in Wahrheit selber nicht mehr erkennen. Ich kann nur sagen, dort ist es. Aber weiter geht's nicht. Und das ist eben der entscheidende Schritt, der, der dann in der Neuzeit gelungen ist, das ganz bewusste, lebendige Denken, das wirklich ins Geistige führt, zu entwickeln, also namentlich durch Steiner eben. Aber das ist das, was die Rosenkreuzer schon angestrebt haben. Und wo natürlich riesige Rückschläge waren, man denke, die Rosenkreuzer Bewegung hat begonnen und kurz danach, also nämlich begonnen, sich in der Welt zu verbreiten, oder sie wollte beginnen, jetzt in der Welt wirksam zu werden, sagen wir es einmal so. Und was passiert? Der 30-jährige Krieg fängt an. Praktisch unmittelbar danach, also nachdem diese ersten Rosenkreuzer-Schriften veröffentlicht werden, also von dem Johann Valentin André, der ja im Grunde nur ein Werkzeug war, der selber ja das gar nicht so bewusst miterlebt hat, sondern der einfach als eine starke Inspiration bekommen hat, sich später dann eigentlich distanziert hat sogar davon, weil er es selber nicht mehr verstanden hat. Aber er war halt das Sprachorgan, durch das es in die Welt getreten ist, und kurz danach, ein, zwei Jahre danach, fängt der 30-jährige Krieg an und führt Europa in die Verwüstung hinein. Ich meine, irgendwo erinnert mich das an die Wiederholung, die dann im 20. Jahrhundert war, als die Anthroposophie in die Welt tritt und dann zieht der Erste und Zweite Weltkrieg über Europa, nicht nur über Europa, über die ganze Welt in dem Fall, und bringt Dinge in die Welt, die natürlich geistiger gewaltiges Hindernis aufgebaut haben, das ist keine Frage. Aber zugleich auch weitergeführt haben in der Möglichkeit, das Böse zu erkennen, dadurch auch das Gute besser zu erkennen. Weil man einfach mit Manifestationen des Bösen konfrontiert wurde, mit denen man vorher in der Form noch nicht konfrontiert war. Also die Dinge haben eine große Bedeutung. Und nämlich mit welchen Kräften wir es aufzunehmen haben. Wir haben es also wirklich mit finstersten Kräften aufzunehmen, und das wird in der Zukunft nicht weniger schlimm werden. Es wird nur anders werden. Es wird anders werden in dem Sinn, dass es immer weniger im Sinne äußerer Kriege sich abspielen wird, sondern der Krieg wird sich in der Seele abspielen. Und das wird wesentlich schlimmer sein. Und wesentlich schwerer wird man dessen Herr werden, weil wenn man in der Seele eh schon angeschlagen ist, fällt es einem noch schwerer, Herr über das eigene Seelische zu werden und über die ganzen Wesenheiten, die sich darin tummeln, im Grunde. Weil es geistern ja mittlerweile eine ganze Menge nicht so freundlich gesinnter Wesen um uns herum. Von luziferischen, arimanischen Elementarwesen angefangen, die Vermittler sind, die immer stärker werden und wo es sehr leicht passieren kann, dass das Ich des Menschen gar nicht mehr eingreifen kann. Also das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr erleben, dass Menschen da sind, die äußerlich gesehen Menschen sind, die aber nicht durch ihr eigenes Ich bestimmt werden. Sondern die sozusagen durch wirklich dämonische Mächte, wenn man so will, gesteuert sind. Ja, ich habe jetzt da immer überlegt, ob ich so sagen soll, aber so ist es, ja. Die also wirklich fremdgesteuert dann sind. Also in dem Sinn ichlos sind. Und das ist ein ganz heikles Thema natürlich. Nämlich auch die Frage, wie man mit diesen Menschen umgeht. Sie brauchen unheimlich viel Liebe, sind aber unheimlich schwer zugänglich dafür. Weil das Einzige, was die Dämonen vertreiben kann und was dem Ich helfen kann, hereinzukommen, ist eine unglaubliche Liebeskraft. Also das werden teilweise aber Menschen sein, die aber auch ganz schlimme Dinge tun werden. Und die ganz bewusst also andere schädigen werden. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit denen um? Also indem ich sie eben einfach bestrafe oder was, wird es nicht getan sein. und vor allem, weil Folgendes auch passieren wird, und das wird dann ganz problematisch werden, diese Dämonen finden also dann immer mehr Gelegenheit, also dass es so eine Art Wiederverkörperung gibt, aber nicht das Ich, sondern der Seelenkräfte, die mit diesem Menschen, dessen Ich aber nicht eingreifen konnte. Ja, Seelenkräfte sind ja trotzdem da, es ist was Astralisches da, es sind Seelenkräfte da, die diese Dämonen benutzen, die sie aber das Seelische verändern in ihrem Sinne, und das inkarniert sich wieder. Es ist jetzt nicht Inkarnation eines Ich, sondern Inkarnation von bestimmten Seelenkräften. Es gibt es ja auch. Also die Reinkarnation ist ja in Wahrheit ein sehr komplizierter Vorgang, weil sich ja auch zumindest Teile von den anderen Wesensgliedern, also abgesehen vom Ich, ja auch wieder inkarnieren können. Das kann oft sogar sehr störend sein. Also wenn zum Beispiel nicht aufgelöste Reste des Astralleibs aus der vergangenen Inkarnation sich in die nächste Inkarnation hineinmischen, dann kann das sehr, sehr störend sein. Und das sind die Dinge, die dann als Doppelgänger zur Erscheinung kommen. Aber den Doppelgänger haben wir jeder. Das heißt, wir haben jeder irgendwelche Reste von dort drinnen. In Wahrheit liegt da ja auch unser Schicksal drinnen, unser Karma. Das sind also die karmischen Schulden, nur das kann immer dominanter werden. Also weil es wird sich scheiden, auch insofern, Scheidung der Geister heißt auch, einem Teil der Menschheit wird es gelingen, langsam ihr Karma wirklich in Ordnung zu bringen. Das heißt also, Herr über das Seelische zu werden, über das Astralische zu werden, diese Dinge auszuscheiden, zu verwandeln vielmehr, nicht auszuscheiden, zu verwandeln, ist der richtigere Ausdruck. Und weil sonst wäre es schlimm, sonst laden wir es den anderen auf. Also und aber auflösen kann diese Dinge immer nur der Mensch, der die karmische Schuld auf sich geladen hat. Das kann niemand anderer für ihn auflösen. Das ist das Problem. Also, und man kann dem Menschen dabei helfen, dass er es schafft, das aufzulösen, aber tun muss er es selber. Also das wird der eine Teil sein, ein anderer Teil, bei dem wird es aber immer schlimmer sein. Die werden immer mehr darauf laden, eben weil da die dämonischen Mächte mitwirken. Und hat jetzt nicht direkt was mit dem Ich des Menschen zu tun, das bleibt natürlich dann stehen in der Entwicklung, wenn es nicht mehr eingreifen kann. Das ist das nächste Problem. Aber hier unten wird es dann also Reinkarnationen dieser Seelenkräfte geben. Das ist das, was schon der Ahriman anstrebt eigentlich. Der möchte den Menschen ichlos da halten. Das Ich soll ruhig drüber schweben, weil das kriegt er dann nämlich auch in einer gewissen Weise, sodass das Ich nämlich des Menschen ihm dann schöpferische Kräfte in seine Welt hineinbringt. Weil das große Problem des Ahriman ist ja, dass ihm der Zutritt zur großen Schöpfungsquelle verwehrt ist. Und das heißt, sein Reich ist beschränkt dadurch. Beschränkt in seinen Möglichkeiten. Das ist ja das große Interesse, das ein Mensch hat, dass er dadurch ein Tor zu gewinnen hofft zu dieser schöpferischen Welt hinauf. Und was Ahriman plant, also namentlich Ahriman, aber dann weiter die Asuras auch, natürlich insbesondere, eben körperlich den Menschen auf der Erde zu halten, als beseeltes, aber eben in Wahrheit nicht durchgeistigtes Wesen, jedenfalls nicht menschlich durchgeistigtes Wesen, und das Ich darüber schwebend zu halten. Und idealerweise sozusagen ein Zustand, wo dieser Körper, naja, zumindest eine große Langlebigkeit bekommt, um das Ich lang da zu halten, weil eine große Gefahr für den Ahriman ist oder für die Widersachermächte überhaupt ist, wenn der Mensch durch den Tod durchgeht, weil dann steigt das Ich durch die geistigen Sphären auf und entfernt sich da immer weiter aus dem Bereich, namentlich der ahrimanischen Kräfte. Und das heißt, da ist immer eine gewisse Gefahr, dass, dass sich das Ich da oben jetzt Kräfte holt, mit dem er vielleicht doch noch ankämpfen kann gegen dieses Verhängnis. Das heißt, der Ahriman versucht eigentlich und wird es in der Zukunft stärker versuchen, diese Körperlichkeit nicht sterben zu lassen, im physischen Sinne nicht sterben zu lassen und dadurch das Ich zu binden. Also das heißt, mit künstlichen Mitteln, mit maschinellen Mitteln oder sonst was ihn an die Erde zu fesseln und das Ich da überschweben zu lassen. Das ist die große Gefahr, die droht. Und wenn das nicht gelingt, dann zumindest, dass wenn der Körper stirbt, sehr schnell dieses Seelische in einen anderen, ähnlich gearteten Körper überzuführen und das Ich daran zu binden, weil innerhalb der, wenn das sehr schnell geht und die astralischen Kräfte können sich sehr schnell wieder inkarnieren, wenn man so will, das ist ein Zeitraum von in der Regel um die 49 Tage. Das ist also ganz kurz. Das ist eine ganz kurze Zeit. 7x7. Während das Ich also länger braucht, also in 49 Tagen kann sich kein Ich wieder inkarnieren. Ich meine, es sind heute im Extremfall die Zeiten zwischen Inkarnationen sehr kurz. Das kann im Extremfall bis zu 12, 15 Jahre untergehen. Das ist aber dann schon sehr extrem kurz. Aber und passiert nur, also wenn eine große geistige Notwendigkeit dafür besteht. Aber die Seelenkräfte, das geht wesentlich schneller. Das ist ja zum Beispiel auch das, was die Buddhisten verfolgen in Wahrheit. Wenn die von Reinkarnation sprechen, meinen sie in Wahrheit nie das Ich, sondern sie meinen diese Seelenkräfte, die übergehen. Also zum Beispiel, wenn der neue Dalai Lama gesucht wird, dann geht es um die Seelenkräfte, die dort wieder erscheinen. Mit dem Ich des Dalai Lama hat das überhaupt nichts zu tun. Das geht bis ins Nirvana hinauf. Damit haben sie ja recht, nur es kommt in Wahrheit dann von dort wieder. Aber das sehen sie eigentlich nicht. Also zumindest die klassischen Buddhisten sehen das nicht. Die verfolgen eigentlich nur diese Seelenkräfte. Nur nennen sie das halt dann auch Ich und so weiter. Also wenn sie es in unsere Sprache zumindest übersetzen. Und da entstehen dann die Missverständnisse irgendwo. Aber und natürlich gibt es auch genug okkulte Mittel, um dann diese Seelenkräfte wirklich zu ganz bestimmten Verkörperungen hinzulenken. Also das heißt, bestimmte genetische Anlagen vorzusehen, wo sie das verkörpern soll. Das wird man künftig beherrschen, alles in größerem Maßstab. Ich meine, jetzt kann man es im Einzelnen, also wenn es irgendein schwarzmagisch Eingeweihter ist, kann er solche Dinge tun, aber man wird das in Zukunft in größerem Stil tun können, sozusagen technisch unter Anführungszeichen. Das wird kommen. Es wird fleißig daran gearbeitet. Es wird fleißig daran gearbeitet und man ist weiter, als man denkt. Man ist weiter, als man denkt. Also
ist damit gemeint, dass man sozusagen Gehirne simuliert im Computer oder in neuronalen Netzen, künstlichen oder so Sachen? Oder glaubst du, dass das eher nicht möglich sein wird in dem Rahmen?
Ja. Naja, ist er. Anderes Kapitel, also das Problem ist, mit einer Gehirnsimulation alleine kriegst du das Seelische nicht runter. Da kriegst du bestimmte Verstandeskräfte runter, aber das Seelische hängt eben am Gesamtorganismus. Das ist das Problem. Das hängt nicht nur am Gehirn, weil das nur der Spiegel in Wahrheit ist, dieser Gesamttätigkeit. Und es wird eher so sein, also dass eine gewisse Genzüchtung da sein wird, um ein geeignetes Leibesgefäß zu schaffen und dass man das so geeignet ist, dass sowieso von Haus aus diese Seelenkräfte eine starke Anziehungskraft dazu haben, sich dort zu inkarnieren. Also da braucht man dann gar nicht mehr viel dazu tun, weil das passt dann einfach perfekt. Das heißt, man wird erkennen können, aha, das ist seelisch so und so geartet, das sind jetzt Seelenkräfte, die wir für wertvoll halten, halt im arimanischen Sinn für wertvoll halten, und für den züchtet man im Prinzip die entsprechende Leiblichkeit. Weil, na, wie der Wagner im Faust sagt, etwa, wie früher das Zeugen Mode war, halten wir für eitel Possen. Und so ein Hirn, das kräftig denken soll, wird künftig auch ein Denker machen. Und nicht nur das Hirn, sondern den ganzen Rest. Also die Fortpflanzung wird sich ändern. Sie wird sich ändern, also vor allem im großen Stil wird sie sich ändern. Weil das, was dann die Zeugung durch das Wort und so ist, das ist ja was, was auf der geistigen Ebene dann stattfindet. Da geht es nicht um die physische Leiblichkeit in unserem Sinne heute, also um die fleischliche Leiblichkeit. Aber Ahriman wird schauen, dass er zumindest einen Teil der Menschheit möglichst lange auf der immer mehr absterbenden Erde halten kann. Also zumindest die Seelenkräfte und das Ich halt eben darüber, weil das kommt dann nicht weg, weil das Ich ist in seiner Entwicklung absolut gehemmt, wenn es sein Karma nicht ausgleichen kann. Und die Chance nimmt man ihm. Weil man lässt ihn sozusagen nicht mehr sich inkarnieren und man lässt ihn auch nicht sich geistige Kräfte in der geistigen Welt holen. Weil sozusagen den nachtodlichen Weg versperrt man ihm damit auch. Also er bleibt eigentlich im Erdenumkreis gefangen.
Und ist es nicht eine relativ dekadente Erscheinung, die gar nicht alle Massen jetzt dann ergreifen kann?
Naja, man darf nur eins nicht unterschätzen, dahinter steckt eine gewaltige arimanische Intelligenz und das wird die nahe an eine gewisse Weisheit durchaus herankommt. Also nur der Ariman wird genau wissen, dass er auch natürlich anderes braucht. Er wird erstens wissen, dass er den Luzifer auch braucht, und er wird auch wissen und lernen müssen noch, dass er auch die regulär geistig strebenden Menschen braucht, damit sein System nicht einstürzt. Weil er hat nämlich genau die Fähigkeit nicht, über die wir vorher gesprochen haben, der ganze Kosmos ist eigentlich nicht ganz exakt, nicht präzise. Sondern er hat diese Lebendigkeit drinnen, die nicht ausrechenbar ist. Und beim Ariman ist es immer ausrechenbar. Es kann ja so kompliziert sein, dass man es nicht nachvollziehen kann, vielleicht die Rechnung. Aber bei ihm geht sich die Rechnung eigentlich immer aus. Und das ist seine Tragik auf der anderen Seite.
Es gibt einen Ausspruch vom Steiner,
ja,
der sagt, der Ariman sitzt und rechnet und er rechnet und sitzt und er merkt nicht, dass er sich verrechnet.
Ja, ja.
An einem Punkt kriegt das nicht
mit. Ja, ja.
Ich
kann mich düster erinnern, ich weiß jetzt nicht, wo er ist, aber ich kann mich so düster.
Das muss ja wirklich
für, ja, ja,
den Geist unglaublich tragisch sein, nicht drauf zu kommen,
ja,
wo sich diese Intelligenz irrt.
Ja, naja, das ist genau der Punkt, das ist das, was in einer etwas anderen Weise im zweiten Mysteriendrama angesprochen wird. Da gibt es diese Szene mit der Maria, wo die Maria jetzt draufkommt, aha, das war jetzt die Rückschau in die mittelalterliche Inkarnation und so weiter, und der Ariman sagt, ja geh, da bildest du da was ein, schau dir doch an, die Menschen waren doch alle so ähnlich, wie es heute auch sind, und das kann doch nicht stimmen, das ist ein Fantasieprodukt. Und die Maria erkennt aber dann ganz deutlich, ja, so ist es aber nur, weil das eine ganz besondere Übergangszeit ist, weil es immer im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ist, wo ein ganz neuer schöpferischer Einschlag ist. Und für den ist er blind, der Ariman.
Ja.
Und das ist immer sein Fehler in der Rechnung, dass das hineinkommt. Und da kann er sich auf den Kopf stellen, das ist nicht berechenbar. Und er glaubt aber immer, es ist berechenbar, und wundert sich dann, warum er in der Summe und das nicht stimmt. Da irgendwo in einer Stelle nach dem Komma geht es sich nie aus. Und, aber für das ist er wirklich vollkommen blind. Also auf die Idee kann er nicht kommen. Das ist das Problem. Also das ist die große Verzweiflung, dass er da innen gefangen ist. Es müsste sich ausgehen und das geht sich aber nicht aus. Also daher wird natürlich auch das kommen, dass die wirklich geistig strebenden Menschen durchaus sogar fast zwangsläufig einen gewissen Freiraum auch eingeräumt bekommen. Sogar mit Unterstützung von Ahriman. Weil er merken wird, irgendwann, er wird zwar nicht wissen, warum es nicht funktioniert, aber er wird merken, er braucht was anderes noch. Sonst funktioniert seines auch nicht. Und er wird das sozusagen so als Art Kompromiss sehen, gut, ich gebe euch ein bisschen was, damit ich mir meines retten kann. Und die Frage ist dann, wie viel er kriegt und wie viel wirklich in der regulären Weise geistig fortschreitet. Wobei ja das nach der Erdentwicklung noch nicht das Ende der Geschichte ist und auch viele Menschen, die jetzt abgedriftet sind ins arimanisch-assurische Reich, wenn man so will, noch gerettet werden können. Weil
damit rechnet er ja auch nicht.
Damit rechnet er auch nicht. Nein, weil das sind alles Dinge, die sich der Rechnung im Grunde entziehen. Das rechnet sich nicht. Mhm. Weil da kann ich noch Nutzen und so weiter abrechnen, aber Liebe kann ich nicht berechnen. Das geht nicht. Das wird er halt lernen müssen irgendwann. Und das wird seine Erlösung sein. Dass er das durch den Menschen lernt. Dass er durch den Menschen das lernt.
Und das müssen wir verstehen
lernen. Das müssen wir verstehen lernen, ja. Das müssen wir verstehen lernen. Und das heißt, wir müssen nämlich vor allem auch den Ahriman im klaren Denken ganz bewusst erfassen können. Und seine Art zu denken vollkommen durchschauen können. Und ihm dadurch den Spiegel halten, dann wird er sehen, wo beim Menschen, wo das mehr ist. Das wird er erst sehen, wenn sich sein Denken sozusagen im menschlichen Denken absolut spiegeln kann. Und der Mensch dem aber dann trotzdem nicht verfällt, sondern sich das bewusst anschauen kann. Und wir sind jetzt eingetreten wirklich in das Zeitalter, wo wir diese, primär jetzt einmal die arimanischen, aber eben halt überhaupt diese finsteren Kräfte wirklich sehr konsequent erforschen müssen. Ganz, ganz bewusst uns machen müssen. Das ist also das, was dazukommen muss zur Erkenntnis der regulären Hierarchien. Wenn man von mir aus jetzt ins Erdinnere schaut, kann man im Grunde sagen, man hat hier eine Schattenhierarchie, eine Gegenhierarchie. Es sind 9 Sphären, die ins Erdinnere führen und diesen 9 Kreisen des Erdinneren entsprechen sozusagen 9 Gegenhierarchien, wenn man so will, mit vergleichbarer Mächtigkeit wie die regulären Hierarchien. Das heißt, im Erdkern komme ich bis zu den Seraphim hinauf. Und der Punkt, der Erdmittelpunkt ist der Punkt des Übergangs, wo einerseits das Erdendämonium sitzt, wo andererseits der Christus sitzt und von dort der Weg zur Trinität freisteht. Also dort ist der Punkt, wo sie sich aber teilt, dann irgendwo. Also entweder man kommt dann ins Reich Sorats hinein, sprich dann in die sogenannte 8. Sphäre und scheidet dann einmal aus der regulären Menschheitsentwicklung für die Zukunft.
Du, jetzt habe ich dann eine Frage. Du sagst jetzt 8. Sphäre, ist das noch eine andere als die 8. unterirdische Schicht?
Ja und nein. Es hängt schon stark mit der 8. Schicht zusammen, aber es ist umfassender. Also es sind noch mehr. Es sind zum Beispiel das Reich Ahrimans ist die 6. Schicht, also die Feuererde. Und das sind Dinge, die auch dann hineingehen in die 8. Sphäre.
Die 8. Sphäre ist ja diese Weltentwicklungs-Globus sozusagen gemeint.
Ja, Genau, also der Ausdruck 8. Sphäre kommt ursprünglich daher, wir haben also die 7 planetarischen Entwicklungsstufen vom alten Saturn bis zum Vulkanzustand und abseits davon die 8. Sphäre, die dann eine unabhängige Entwicklung davon durchmacht, die also sozusagen nicht den Punkt durchgeht. Also nicht bis zu dem Endpunkt durchgeht, sondern einfach eine andere Entwicklung durchmacht. Und hängt da stark mit Mondenkräften zusammen, also sie hängt stark zusammen mit den Mondenkräften, die in der Erde verblieben sind, nachdem sich der Mond abgetrennt hat von der Erde. Also das war ein Art Reinigungsprozess, aber es ist eben nicht alles weggegangen. Und das sind die Kräfte, deren sich die Widersacher bedienen können, sehr gut. Und das ist wirklich jetzt, ich sage einmal so ganz stark ab der Jahrtausendwende, die Aufgabe, eben diese Kräfte aber zu erforschen. Und da müsste man eigentlich schon sehr fest in den Hierarchien nach oben drinnen stehen, das heißt im Erleben dieser Kräfte, damit man also überhaupt die Kraft zur Verfügung hat, um mit der Gegenseite umzugehen. Und an deren Erkenntnis einmal zu arbeiten, aber letztlich geht es um die Verwandlung, an der der Mensch mitarbeiten muss. Also diese finstere Sphäre kann eigentlich nur durch den Menschen mit Hilfe des Christus bewältigt werden. Und das heißt also, auch der Christus alleine kann es nicht bewältigen. Er braucht den Menschen dazu. Also der Christus, der durch oder mit dem Menschen gemeinsam wirkt, der kann also dieser Gegenhierarchie, wenn man so will, also Kräfte abgewinnen, sie verwandeln und sie dadurch, also Teile davon zumindest, in die reguläre Entwicklung langsam wieder eingliedern. Das ist der Punkt. Und es war halt aber auch eine wirkliche Notwendigkeit, dass diese Gegenhierarchie sich in dieser Stärke entwickelt hat, die nämlich im Grunde mittlerweile ebenbürtig praktisch ist den regulären Hierarchien. Also es, an Kraft ist es ausgewogen im Grunde. Aber genau das gibt dem Menschen als Zünglein an der Waage sozusagen die Möglichkeit, die Freiheit zu entwickeln, wirklich zu entwickeln. Und das beginnt in Wahrheit erst jetzt so richtig. Also bisher ist alles Vorbereitung und nur jetzt wird es rapide drängender, dass die Menschen ihre Freiheit wirklich ergreifen, die sie der Möglichkeit noch haben, aber die Möglichkeit nützt mir nichts, wenn ich sie nicht aktiv ergreife. Es sind die Bedingungen geschaffen dafür, aber ich muss es wollen. Sonst wäre es ja auch keine Freiheit mehr. Ich kann nicht zur Freiheit gezwungen werden. Wenn es so wäre, das ist dann, wie es der Sartre oder wie es die Existenzialisten gesagt haben, also der Mensch ist zur Freiheit verurteilt.
Dann ist keine Freiheit
in Wahrheit, ja. Aber natürlich ist es schon irgendwas richtig Gesehenes, weil in dem Moment, wenn ich zu sehr von den Widersachern gepackt werde, dann ist es fast ein Zwang zu einer Freiheit, für die ich gar nicht fähig bin und gegen die ich mich sträube mit allen Händen und Füßen.
Da gibt es in der Sprache die Wendung, ich kann nicht anders. Also, wenn die Gegenkräfte einen so belagern, und das heißt ja interessanterweise, ich kann nicht anders.
Ja.
Das Ich kann dann nicht anders, als geh du in das Eck und du in das, ich gehe jetzt hier.
Ja, genau.
Und das ist so eine Situation, die kann man auch als zwanghaft erleben. Dann ist es so, aber gleichzeitig.
Ja, richtig.
Doppelheit.
Und weil die Freiheit ja aber auch zugleich indem man frei einen Entschluss fasst, so oder so, wie auch immer, er eigentlich aber eine absolute Verpflichtung in dem Sinn auch wird, weil man sie sonst selber aufhebt, ja, im genau. Grunde.
Ja.
Also wenn ich mich entschlossen habe dazu, dann, wenn ich dann sage, ah nein, jetzt ist mir aber doch unangenehm, dann hat das nichts mit Freiheit zu tun, dass ich sage, naja, nein, ich habe mich geirrt, lieber nicht. Also wenn ich den Entschluss gefasst habe, dann eben mit allen Konsequenzen. Und in Wahrheit ist dieser Entschluss aus der Freiheit heraus ist viel bindender und viel zwingender, wenn man so will, als wenn von außen an wer was aufoktroyieren wird und sagt, du musst das und das tun. Weil es die Moralregel sagt, weil es das Gesetz sagt oder sonst irgendwer sagt. Das kann man umgehen. Und die Menschen sind sehr erfinderisch darin, das zu umgehen. Aber wenn ich selber einen bestimmten Entschluss gefasst habe aus dem Ich heraus und sage, das will ich tun, dann muss ich es auch tun, wenn ich mich jetzt selber aufheben will, also einen Teil von mir wieder auflösen will. Weil mit jedem Entschluss, den ich fasse aus der Freiheit heraus, setze ich meiner Ich-Kraft etwas zu. Nur dadurch, also dass ich aus der Freiheit etwa, im Grunde, das Ich wird dadurch gestärkt, dass es aus Freiheit Taten setzt, Entscheidungen trifft zunächst einmal. Und wenn es aber vor den Konsequenzen zurückzuckt, dann hebt es das halt wieder auf. Dann mache ich das rückgängig, die Kraft, dann löse ich die Kraft wieder auf. Das heißt, dann mache ich mein Ich schwächer dadurch. Und darum ist es sehr verpflichtend, wenn man so einen Entschluss wirklich aus der Freiheit heraus fasst. Und der äußere Zwang berührt nämlich in Wahrheit das Ich nicht. Ich meine, man kann mich foltern oder sonst was, das ist alles schrecklich, natürlich, aber das Ich kann kein äußerer Zwang berühren. Das Ich ist frei. Egal, was von außen drängt. Aber zu seinen eigenen Taten muss es stehen, wenn es sich nicht selbst aufheben will. Also der Herr ist nur dort der wirklich absolute Verpflichtung dann da. Das heißt, jeder freie Entschluss ist zugleich eine freiwillig eingegangene, unbrechbare Verpflichtung in Wahrheit.
Das macht sich in der Sprache so deutlich, weil da gibt es eine Situation, da fühlt man ganz genau und erlebt es auch, ich will, ich kann, weil ich will,
ja,
und ich muss.
Ja.
Und ich muss, weil ich kann und weil ich will.
Genau.
Das ist so,
ja,
so
ja, ja.
Diese Dreierverbindung.
Bindung, ja, ja, absolut.
So,
ja, ja.
Wenn man mal in so einer Situation drinnen ist.
Ja, 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 absolut. Absolut.
Und das hast du jetzt vorher ausgeführt, so.
Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist Menschen, die aus dem heraus agieren, machen das dann auch. Wurscht, da ist selbst das Leben zu opfern oder was, ist dann drinnen. Das ist selbstverständlich fast dann. Und dessen wird die Welt bedürfen, mehr noch als in der Vergangenheit. Weil das hat man schon gesehen, also auch bei diesen grässlichen Dingen, die im 20. Jahrhundert waren, dass doch immer wieder einzelne Menschen waren, die jetzt wirklich aus ihrem Ich heraus einfach einen Entschluss gefasst haben und bis zum Tod dabei gestanden sind.
Dieser Wiener,
ja,
Arzt und Psychotherapeut, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, der war in Konzentrationslager,
ja, 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 ja,
und sämtliche seiner Familienmitglieder wurden hingerichtet. Und er hat das gewusst. Man hat es ihm gesagt.
Ja, ja, ja.
Dann hat er sich die Frage gestellt, so, und was tue jetzt ich?
Ja.
Ich werde weder jetzt in diese Depressionstrauer verfallen,
ja,
noch werde ich meine sozusagen Feinde anfangen zu hassen.
Ja, ja.
Nein.
Ja, ja.
Ich werde jetzt mich selbst aufrufen, diese Menschen zu lieben
ja,
zu lernen.
Ja, ja, ja. Ja, 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 das ist gewaltig, ja, ja. Nein, also gerade in diesen Lagern oder so in dieser Lagersituation waren schon immer wieder einzelne Menschen, die also ganz großartig aus dem Ich heraus dann gewirkt haben. und viele dann natürlich umgekommen sind, ganz klar, weil das die zu dem gestanden sind und die eben so eine Kraft der Liebe dann entwickelt haben, auch eben ihren Feinden gegenüber. Nicht hassen, weil das ist nämlich, das ist ja das eigentlich Gemeinste daran oder das Hinterhältigste an diesen Dingen daran, dass sie in den Opfern den Hass schüren.
Ja.
Das ist, weil das ist aus geistiger Sicht ja in Wahrheit noch das Schlimmere, als dass sie sie äußerlich quälen. Sie verderben ihr Seelisches. Das ist nämlich der eigentliche Zweck in Wahrheit, um das es geht. Weil das sind dann die Menschen, die man sehr leicht kriegen kann, eben zu dem Zweck, dass ich das Ich draußen halte, und das sind die idealen Seelenkräfte, weil das sind oft Menschen gewesen, die eigentlich ein sehr reiches Innenleben haben, aber das Ich halt doch nicht stark genug war, diese Liebe dem Feind gegenüber zu entwickeln, was ja wirklich auch nicht leicht ist, zugegebenermaßen. Man muss ja nur mal konkret hineinleben in so einer Situation. Also leicht ist das nicht. Wenn die bringen dann die ganze Familie um, du siehst, was die für Gräueltaten begehen, und sollst die nicht hassen. Also das ist wahnsinnig schwer. Aber um genau das geht's. Solche Menschen wollen sie, die eigentlich ein reiches Innenleben haben, eigentlich sehr wertvolle Menschen sind, also im Grunde ein ziemlich starkes Ich haben, aber das gerade das nicht geschafft haben, da vergeben zu können, also da wirklich das christliche Element herauszubringen, das heißt das wirklich geistige Element herauszubringen, und das sind die idealen Opfer für das. Weil mit einem Menschen, der nicht sehr viele Seelenkräfte entwickelt hat, der daher auch sein Ich nicht sehr stark entwickelt hat, mit dem fangen sie relativ wenig an, weil das hat einen beschränkten Zugriff nur zur schöpferisch-geistigen Welt. Also sie suchen einen Menschen, der sehr viel schon erreicht hat, aber der gerade das letzte Zipferl fehlt irgendwo. Dieser Verchristlichung, wenn man so will. Also der vielleicht nah dran kommt, aber was ihm gelingt, was den Widersachern gelingt, ihn gerade davon noch abzubringen. Und in diesem Sinne, wenn man sich diese ganzen Foltermethoden und wie man mit den Menschen umgegangen sind, das hat System. Das denen gar nicht so bewusst war. Die haben es äußerlich gemacht und sie dachten, das ist halt wirksam, aber dahinter steckt also sehr viel okkulte Inspiration, dass man genau weiß, also oder weiß, in der Praxis nämlich weiß, wie man die Menschen so brechen kann, dass sie dieses Liebeprinzip dann, dieses Liebeprinzip nicht mehr leben können. Das ist es, und dann haben sie den Menschen, dann haben sie ihn, und das ist eben bei Gott nicht nur bei noch wenig entwickelten Menschen, also die Gefahr ist riesengroß, und die wird immer größer und die Mittel immer raffinierter, die Menschen werden immer mehr in solche Herausforderungen gestellt sein, wo sozusagen die Gefahr besteht, dass die Liebe versagt. Man sagt, das ist so schlimm und das ist so Ding, ich kann nicht mehr anders als zu hassen oder irgendwelche Dinge zu entwickeln anstelle der Liebe. Weil man wird die Menschheit eben einfach mit so grauslichen Dingen in Berührung bringen, dass sie gar nicht mehr anders können, als diese anderen Menschen zu hassen. Und dann haben sie, das sind gar nicht die diese Grauslichkeiten machen, um die geht es nämlich gar nicht. Die sind nur das Werkzeug. Es geht eigentlich um die sozusagen verdorben werden dadurch oder von ihrem Weg abgebracht werden. Also das geht ganz raffiniert im Grunde. Die meisten dieser Schergen oder was, die so Schreckliches getan haben, das sind im Prinzip armselige Werkzeuge dieser Mächte, die halt relativ leicht gefügig zu machen waren. Aber schlimm ist es also dort, wo der Hass in den Opfern erzeugt wird. Dort, das ist das, auf das sie hinzielen. Also Da muss man verdammt aufpassen. Was nicht heißt, dass man nicht auch harte Maßnahmen oder was setzt. Das heißt nicht, dass man jetzt diese ganzen Verbrecher oder sowas in Watte packen muss. Um das geht es überhaupt nicht. Weil man muss natürlich Dinge verhindern. Aber die Frage ist, mit welcher Gesinnung man es tut. Also die Gesinnung muss eben die sein, mein Bedürfnis ist, ich muss die retten irgendwie. Vielleicht nicht in der Inkarnation, aber ich muss etwas beitragen, um wenigstens einige von denen loszureißen. Und in Wahrheit sind sie selber Opfer, genauso. Was ihre Verbrechen nicht entschuldigt, weil ich ist trotzdem dabei und sollte halt heute, ich sollte heute stark genug sein, um dagegen anzutreten. Aber die Widersacher sind halt auch stark. Das nützt nichts. Also da. Aber es wird sowieso also viel subtiler werden, weil es also eben, wie ich eh schon gesagt habe, nicht mehr so sehr in den äußeren kriegerischen Auseinandersetzungen liegen wird, sondern in dem, was sich seelisch abspielt.
Ich meine, jetzt haben wir so viel Negatives gehabt.
Ja, ja.
Das ist möglich, diese Kraft, die wir jetzt ins Negative gesteckt haben, genau ins Positive zu stecken. Da gehe ich gleich viel besser haben,
muss ich sagen. Wir haben wieder ein bisschen Zeit. Ja, ja. Warum ich das so intensiv erwähne, weil es halt jetzt in unserer Zeit wichtig ist und weil gerade wenn wir da durchgehen können und das sozusagen aushalten, den Blick auch darauf zu richten, auf diese Dinge, dass genau das uns die Stärke gibt, die arimanischen, dann später auch die asurischen Wesen, also da ist es schon sehr schwer, aber jetzt einmal die Hauptaufgabe ist einmal mit den arimanischen fertig zu werden, um die nicht nur zu bekämpfen, sondern eben wirklich zu erlösen. Die Kraft haben wir. Die Kraft hat nur der Mensch in Verbindung mit dem Christusimpuls. Schon also gegenüber den luziferischen Mächten ist es das Liebesprinzip, das ist sowieso einmal das Wichtigste. Beim Ariman kommt dazu eben noch diese klare Erkenntnisfähigkeit, dass er ihm wirklich den Spiegel vorhalten kann. Und wenn in dem Moment, wo ich das machen kann, das heißt, wenn ich diese negativen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wenn ich die bis auf den Grund beleuchten kann und im klaren Denken spiegeln kann, dann sind sie besiegt. Dann sind sie besiegt. Nicht nur besiegt, dann sind sie verwandelt. In dem Moment, wo der Ariman sozusagen oder die arimanischen Wesenheiten dieses Bild sehen, sind sie keine arimanischen Wesenheiten mehr. Das ist der Punkt. Das liegt in unserer Hand. Diese Möglichkeit haben wir. Und nur wir. Niemand anderer als wir. Diesen Spiegel zu halten. Und da, natürlich, wir haben uns jetzt die Kraft geholt, dass wir uns verbunden haben mit den ganzen positiven Hierarchien, namentlich jetzt verbunden haben mit dem Christus, oder uns noch mehr verbinden werden mit dem Christus, zu erkennen, dass im Kern das Ich mit dem Christus-Ich eins ist in gewisser Weise. Es ist eins. Wie schon der Meister Eckhart sagt, Gott und ich sind eins im Erkennen. Und wäre ich nicht, könnte Gott nicht ein Würmlein machen, es müsste in nichts zerkrachen. So sagt er, klingt eigentlich überheblich, nicht wahr? Aber es stimmt. Weil es ist dieselbe Kraft. Also die haben wir in uns, nur wir müssen sie rege machen können. Auf ganz individuelle Art. Also man könnte sagen, das menschliche Ich, wenn es in seiner Reife da ist, ist das Christus-Ich in tausendfach individualisierter Form. Mit derselben geistigen Mächtigkeit irgendwann einmal. Jetzt halt noch nicht, aber aber in die Richtung geht es hin. Weil das ist letztlich ja das Ziel. Es wird einmal, wenn jetzt unsere Planetenkette fertig ist bis zum Vulkan, dann ist eigentlich der Mensch so weit wie jetzt während der Erdentwicklung die Elohim sind, also die Schöpfergötter. Das heißt, wenn wir bis dorthin durchhalten und unsere Entwicklung machen, dann haben wir eine vergleichbare Aufgabe, das heißt einen Kosmos aufzubauen. Und nur, das wird ein ganz anderer Kosmos sein als unser jetziger. Es wird eigentlich eine Vielzahl von Kosmen sein, weil jedes individuelle Ich in gewisser Weise einen Kosmos baut und trotzdem das ganze Gesamtgebilde bildet. Also es wird noch was viel, viel, vielfältigeres sein, was wir uns konkret sicher jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also weil das noch weit jenseits unseres Denkvermögens im Grunde unseres jetzigen liegt, sich das vorzustellen. Aber jeder Mensch wird sozusagen die Keim- oder Schöpfungsquelle eines ganzen Kosmos werden. Da werden es nicht 7 Elohim sein, sondern so viele Menschen-Ich es gibt, werden es sein, die einen ganz anders gearteten Kosmos daher bauen, wovon jedes Ich einen Kosmos baut, so der vergleichbar ist mit unserem jetzt. Und das Ganze dann aber trotzdem ein Ganzes bildet zu dem, was jeder einzelne Mensch baut. Das ist nicht wirklich vorstellbar für uns heute noch. Müssen wir auch nicht, weil da haben wir noch genug zu tun bis dorthin. Aber also das heißt, wie heißt es also schön, Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werden kann. Und das ist kein Wort des Hochmutes, sondern eigentlich muss es ein Wort der absoluten Demut werden. Weil es heißt, bumm, da müssen wir uns aber gewaltig anstrengen und sehr viel lernen, dass wir dessen fähig werden auch. Aber es ist das, was mit uns geplant ist oder was man uns ermöglichen will. Und wir werden natürlich dann mitbringen auch die ganzen Erfahrungen im Umgang mit den Widersachermächten. Eben vor allem die Erfahrung, wenn ich das Böse, das heißt alles das, was zerstörerische Kraft letztlich ist, Kraft ist, die Harmonie stört, wenn ich die vollkommen durchschaut habe, löst sich's auf. Löst sich diese negative Kraft auf. Also das heißt, wir sind jetzt einfach in diese Phase eingetreten, wo das wirklich Tätigwerden im Sinne einer Verbesserung der Welt erst so richtig beginnt, und das kann nur beginnen mit der Erkenntnis dieser finsteren Kräfte. Weil das zugleich die Auflösung dieser finsteren Kräfte ist. Jedes Stückchen, was ich davon erkenne, arbeitet bereits an dieser Auflösung mit. Das ist natürlich noch ganz schwach. Ich meine, jetzt kratzeln wir noch ein bisschen an der Oberfläche. Es ist noch nicht viel. Aber es steht am Anfang halt. Aber wie es immer sagt, die Kurzfassung von Dantes göttlicher Komödie ist, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Und das ist die Botschaft jetzt für den Rest der Erdentwicklung, einmal sage ich, weil dann werden andere Verhältnisse sein. Es wird natürlich auch wieder Schwierigkeiten geben, aber sie sind anders. Aber weil auch diese Finsternis im Erdinneren natürlich erst langsam herangereift ist, man muss sich denken, auch die Widersacherkräfte, die sich dort festgesetzt haben, haben ja lange, lange Zeit gebraucht, um sich dort immer mehr zu manifestieren. Und diese negativen Kräfte da drinnen sind immer stärker geworden im Laufe der Entwicklung. Da war natürlich Sündenfall und so war schon ein großes Ding, und der Ahriman, der sich schon unten festgesetzt hat. Aber jetzt kommt es jetzt so richtig, und zum Beispiel die Asuras, die eigentlich seit Anfang an da im Erdmittelpunkt sitzen, fangen jetzt erst so richtig an, sich zu entfalten, obwohl sie ganz am Anfang schon drinnen sitzen, weil zum Beginn, also das Beginn heißt kurz bevor die Schilderung der Genesis einsetzt, weil die Genesis ist, setzt eigentlich dort ein, wo sich Erde und Sonne trennen voneinander. Davor gab es also Erde, Sonne, Mond und überhaupt alle Planeten als ganz einheitliches Gebilde. Das ist das Gebilde, wo im Kern ganz stark die Asuras drinnen sitzen. Und erst dann, wenn sich die Sonne trennt, dann kommt das Ahrimanische Reich dazu. Weil der Ahriman ist der, der da mit der Sonne nicht mitgehen kann. Also der bleibt jetzt sitzen. Die Luziferischen gehen noch mit. Erst.
Worin besteht denn die Erlösung der Asuras dann eigentlich?
Naja. Die Erlösung der Asuras, da wird es also sehr, sehr schwierig, aber das hängt also mit der Frage der Auferstehung zusammen. Wir werden das in den nächsten Vorträgen, übrigens, dass ich nicht vergesse, nächste Woche ist kein Vortrag, weil da bin ich in Linz mit dem Fausteinführungsvortrag. Also nächste Woche entfällt es, aber eben, ich habe jetzt vor, das war jetzt nämlich das Stichwort, Richtung Ostern, was ja nicht mehr so fern ist in Wahrheit, dass wir auf den Auferstehungsgedanken im Zusammenhang mit diesen Dingen hinkommen. Und also beim Ahriman genügt die Erkenntnis, wenn man so will. Also dass ich eben den Spiegel in der Erkenntnis vorhalte. Bei den Asuras muss ich es wirklich schaffen, und das gelingt aber nicht alleine halt natürlich, bis ins Physische hinein, die Auferstehungskraft zu verwirklichen. Also jedes bisschen an Auferstehungskraft, was verwirklicht wird, nimmt den Asuras was weg, beziehungsweise verwandelt sie. Also wegnehmen heißt in dem Fall, dass sie dann auf die andere Seite kommen. Also dass sie ihre Kräfte dann rein im positiven Sinn anwenden, was sie ja teilweise sowieso auch tun. Weil noch einmal, die Asuras sind im Prinzip dieselben Geister, die in der Genesis genannt werden, Nacht, die Laila, zu denen Yom, die Tagesgeister, der Gegenpol sind. Beide sind aber Urenkel, Achai. Und Asuras sind gefallene Urenkel, wenn man so will. Und sind insbesondere mit den Nachtgeistern identisch mit den Laila. Und das sind die, die in der Nacht unseren Organismus aufbauen und mit frischen Lebenskräften erfüllen. Darum sind es aber auch so gefährlich, wenn das falsch geleitet ist, weil das sind die vitalsten Kräfte in der Hand haben. Aber wehe, die werden schief geleitet. Wehe, die beginnen, wo zu wirken, wo sie nicht wirken sollten. Und darum sind schwarzmagische Praktiken oder so, hängen ja oft, Schiller der Steiner, oft damit zusammen, also mit irgendwelchen sexuellen Dingen. Naja, warum? Weil die Reproduktionskräfte, das sind eigentlich noch die Steigerung unserer Regenerationskräfte. Also dass sozusagen ein ganzer Mensch, wenn man so will, regeneriert werden kann. Mit den Kräften arbeitet man. Und die werden eben entweder im positiven Sinne verwendet, weil mit diesen Kräften, wenn die in Reinheit wirken können, hängt es dann letztlich auch mit der Auferstehung zusammen. Oder wenn sie schiefgeleitet werden, dann führt es ins Verderben, in dem Sinn, dass die Menschen dann nicht in der regulären Entwicklung weitergehen, sondern in die achte Sphäre abwandern. Also da ist dieser Scheidepunkt drinnen. Also das heißt, da müssen wir lernen, wirklich einmal bis in unseren Organismus hinein genügend von den Auferstehungskräften aufzunehmen. Das heißt, geistig, bewusst bis ins Physische hineinzuarbeiten. Weil damit ist die Auferstehung verbunden. also der Auferstehungsleib besteht darin, dass ich voll bewusst einen physischen Leib aus dem Nichts erschaffen kann. Dann ist die Auferstehung gegeben, weil dann kann ich sozusagen jederzeit einen physischen Leib aus dem Nichts heraus erschaffen. Wobei bitte nicht zu verwechseln ist physischer Leib und stofflicher Leib. Das ist nicht ganz dasselbe. Also, ja, das wird uns beschäftigen in den nächsten. Der physische Leib hat was mit der Form zu tun, mit der Formgestalt, die eigentlich eine nur übersinnlich wahrnehmbare Imagination wäre. Also zum Beispiel Adam und Eva im Paradiese vor dem Sündenfall wären nur als Imagination wahrnehmbar gewesen, obwohl sie bereits physisch bis zum Luftelement verdichtet waren. Weil dort, wo geschildert wird, dass Adam der Atem eingeblasen wird, der lebendige Atem, heißt nichts anderes, dass er jetzt sich im Luftelement bereits verkörpert. Und trotzdem wäre er mit sinnlichen Augen, wenn es solche Augen, wie wir sie heute haben, schon gegeben hätte, nicht sichtbar gewesen. Man hätte ihn nur als Imagination wahrnehmen können. Das heißt, man hätte mit der entsprechenden hellsichtigen Fähigkeit, wenn man sich ihm genähert hätte, hätte man eine Gestalt wahrnehmen können. Ist jetzt die Frage, wie die ausgeschaut hat. Das ist eine Frage, die uns auch beschäftigen wird, weil Auferstehung hängt auch zusammen mit der Wiederherstellung der Formgestalt des Menschen, so wie sie vor dem Sündenfall war, in gewisser Weise. Und das war sicher nicht eine Gestalt, wie wir sie jetzt äußerlich haben. Also der Paradiesesmensch war keiner, selbst wenn er sinnlich nicht sichtbar gewesen wäre, aber auch als Imagination war er nicht ein Wesen, so wie wir, mit zwei Beinen und der da herummarschiert, wo? Ein Luftmensch mit Beinen, der im sphärischen Umkreis der Erde in Wahrheit lebt, wo die Paradiesesphäre ist. Also die Formgestalt hat offenbar anders ausgeschaut. Und trotzdem soll dieses unberührte Phantom wiederhergestellt werden, diese Formgestalt in gewisser Weise. Andererseits ist die Gestalt, die wir jetzt entwickelt haben, auch nicht so ganz zufällig und auch notwendig und hängt mit der Individualisierung zusammen, dass das Ich zu seinem Bewusstsein kommen kann. Und das ist wieder ganz stark gebunden an die Gestalt, die wir jetzt haben. Da haben wir ein Problem. Also, aber das würde jetzt heute noch zu weit führen, da werden wir uns herantasten. Also, aber um deine Frage kurz einmal anzudeuten, die Antwort, das hängt mit der Auferstehung zusammen. Dort wird man auch den Asuras Herr. Aber das geht nur mit der Unterstützung des Christus bzw. der Vatergöttlichkeit, dann eben darüber noch hinaus. Also den Ahriman können wir besiegen durch unser Denken mit Hilfe des Christus, der dahinter steckt. Wenn wir ihn sozusagen einladen, uns zu helfen.
Das heißt, es wird dann sozusagen eine Inkarnation irgendwann mal geben, auch des Vaters und der Asuras und allen.
Naja, nein, eine irdische Inkarnation des Vaters wird es nicht geben, aber das werden wir. Das wird nicht notwendig. Also, aber er wirkt in allem physischen Dasein. Das
er wirkt ja so durch den Christus.
Ja. Richtig. Also das ist ziemlich diffizil.
Auch die Asuras nicht,
oder? Auch die Asuras nicht. Nein, Asuras haben sich in menschlicher Gestalt in der frühen Zeit schon verkörpert, waren die ersten. So wie sie Erzengel verkörpert haben und Engelwesenheiten. Also das ist in der sogar noch bis in die lemurische Zeit hinein geht das. Also konnten sich die noch in gewisser Weise verkörpern, wobei das natürlich nicht ähnlich unserer Körperlichkeit ist. Und waren da auch führende Wesen. Viele von diesen höheren Hierarchien, die sich damals noch verkörpert haben, sind dann zuletzt mit dem Mondenaustritt, da ist es dann, da sind es dann wirklich abgewandert, praktisch alle. Und da wirken sie, ab da beginnen sie dann von außen zu wirken. Also durchaus teilweise sehr weisheitsvolle Wesenheiten. Also die weisen Mondenlehrer hängt mit denen zusammen. Das sind die, die den Menschen in der Ich-Entwicklung vorangegangen sind, aber halt unter anderen Bedingungen. Aber das Asura-Thema ist ein schwieriges. Also wird sicher auch jetzt am Samstag bei der Tagung ein bisschen angesprochen werden. Also ich werde mich halt hauptsächlich selber mit dem Ahriman beschäftigen, mit dem Ahriman-Thema und vor allem das Thema auch im Hintergrund, wo ich jetzt unbedingt nicht im Titel drin haben, aber mir wird es wichtig sein, auch von der Erlösung Ahrimans zu sprechen, nicht nur vom Kämpfen gegen Ahriman. Ich sage einmal, jetzt ab dem 21. Jahrhundert ist das wichtigere Thema noch als das bloße Bekämpfen. Das ist zu wenig. Das heißt, wir müssen in der Erkenntnis dieser Kräfte weiter fortschreiten. Nichts anderes. Weil wenn ich kämpfe dagegen, muss ich noch nicht alles erkennen. Ich spüre nicht, der bedroht mich und ich muss was dagegen tun. Aber jetzt geht es darum, ihm wirklich den Spiegel vorzuhalten. Durch die klare Erkenntnis, die dann Erlösung wird. In diesem Sinn werden wir in 14 Tagen weitermachen. Und ich glaube, es sind dann 3 Vorträge bis Ostern hin. Also da sollten wir es schaffen, uns bis zur Auferstehung vorzutasten.
Das heißt immer Auferstehung des Leibes, gell?
Ja, Auferstehung des Leibes. Das.
Also was, passt wahrscheinlich auch gut dazu, laut gewissen Meldungen soll der Ahriman seine Inkarnation gerade eben auf Erden haben. Ja, das würde in dem Fall viel bedeuten, schätze ich mal. Und ja. Da würde mich interessieren, was bringt es mir zu wissen, wer das ist? Und was macht man mit dieser Information?
Ja, das ist.
Also, und weil ich habe nämlich schon, also zumindest mal Informationen, dass er auf der Erde herumrennt, oder dann würde mich auch interessieren, in welchem Alter, also
ist das da wieder. Irgendwo, aber über 7 Ecken eine überlieferte Aussage von Steiner, wobei man aber wirklich vorsichtig sein muss bei den über 3 Ecken überlieferten Sachen. Er wird sich in seinem 18. Lebensjahr offenbaren. In seinem 18. Punkt mehr steht dort nicht. Nein, was wichtig ist sicher mal, dass man die arimanischen Impulse auch dort erkennt, wo sie nicht so deutlich einem ins Auge springen. Also wo man sagt, das ist eigentlich was Gutes, was Tolles und eben den Ariman dahinter nicht erkennt. Das ist das Problem. Weil manche sagen dort, wo die ganzen Grauslichkeiten und so passieren, na, da ist es ja leicht, gewisse Dinge zu erkennen. Aber in den Dingen zu erkennen, die eigentlich segensreich erscheinen und nicht nur erscheinen, es bis zu einem gewissen Grade sogar sind. Wo nur die Gefahr besteht, wenn man nicht irgendwas noch dazu macht oder einen Ausgleich schafft oder so, dann wäre es eben ganz schlecht in der Folge. Also auch zu erkennen, da ist nicht immer was man eben bekämpfen muss, sondern das sind Dinge, die eigentlich gut und notwendig sind, die aber fatal werden, wenn nicht ein entsprechender geistiger Ausgleich oder eine geistige Ergänzung da ist. Das heißt, es ist gar nicht so, dass alles, was der Ahriman bringt, ist schlecht. Das kann man so nicht sagen. Überhaupt nicht.
Die Inkarnation wahrscheinlich
war. Mein Gott, das gehört dazu. Ich meine, die Inkarnation Ahrimans heißt ja, im Grunde heißt es nichts anderes, dass jetzt ein Mensch kommt, der im Vollbesitz dieser Kräfte ist. So wie der Christus eben sich verkörpert hat, im Vollbesitz der Christuskräfte dadurch war. Oder der Luzifer, der sich halt in vorchristlicher Zeit inkarniert war, ein Mensch, der geboren wird, der im Vollbesitz der Luziferkräfte ist. Also der Weisheit, der Schönheit und so weiter, aus dem sehr viel das Licht der Kultur gekommen ist. Weil gerade erst dadurch, dass es bis in die menschliche Inkarnation heruntergetragen wird, erst dadurch ist es wirklich ganz auf der Erde angekommen. Das ist was anderes, als wenn ein Mensch nur einfach inspiriert wird durch diese Kräfte. Es ist was anderes, wenn er mit Haut und Haar sozusagen diese Kräfte bis in die kleinste Faser zur Verfügung hat. Und dadurch in gewisser Weise aus eigenem es tun kann.
Und was ist denn jetzt damit? Weil vor dem Jahr 1998 war es so, dass sie die Anthroposophen also sehr wohl die Klappe aufgemacht haben und
jetzt
in staunender Weise, beziehungsweise eher in gewisser Erwartung und danach,
Das
war danach.
Ja, danach ist es so still geworden,
Was hat sich verändert und was weiß man darüber? Was kann man wirklich darüber sagen?
Nein, also ich kann da nur meine Beobachtung sagen, seit 98 deutlich bemerkbar, dann seit der Jahrtausendwende und den Jahren danach, ist ein gewaltiger Alemannisierungsschub in die Welt getreten. Der bedeutet, dass man mal mit einer ganzen Menge Leuten, namentlich auch junge Generation, über das Geistige nicht mehr sprechen kann, zum Beispiel. Dabei sage ich nicht, dass das schlechte Menschen oder was sind, aber die keinen, jetzt einmal zumindest in der Inkarnation, keinen Zugang zum Geistigen haben. Und bei einem kleineren Teil ist es gerade das Gegenteil, für dies beginnt gerade da jetzt die Möglichkeit, wirklich völlig frei, nicht aus der Tradition, nicht weil es meine Eltern schon gesagt haben und so weiter, oder weil ich in der Kirche gehört habe oder sonst wo, sondern die eigentlich bei Null anfangen und aus eigenem Streben zum Geistigen durchbrechen. Die irgendwo, vielleicht auch in dem aufgewachsen sind, irgendwo merken, aber hallo, das ist nicht alles, da muss mehr sein. Und das nicht aus irgendeinem Glauben oder was machen, sondern aus ganz bewusstem Streben und ganz bewusster Erkenntnis. Das ist auch jetzt erst in Wahrheit so in etwas größerem Maßstab möglich. Das war auch zu Steiners Zeiten ganz offensichtlich für breitere Masse noch nicht möglich. Sondern hat noch immer sehr stark bedurft, also das ganze Umfeld sozusagen, das mich dorthin trägt irgendwo. Und das ist die große Hoffnung. Und auch wenn jetzt viele im Moment am Nullpunkt stehen, geistig gesehen, also das heißt, wo sie wirklich eigentlich jetzt überzeugt davon sind, den festen Glauben haben, es gibt nur das Materielle. Und das ist lustigerweise ganz egal, ob das jetzt Gläubige sind oder Atheisten sind. Die Gläubigen glauben dann noch an den Punkt da oben irgendwo. Aber in der Praxis hat es null Einfluss. Und zum Beispiel von den so wichtigen Dingen zu wissen, wie was ist nach dem Tod, wie kann ich in eine ganz konkrete Beziehung zu den Toten kommen, weil das im Grunde immens, immens wichtig ist, dass Impulse für uns, vernünftige Impulse für unsere Weltentwicklung reinkommen. Weil die Toten haben die Ideen ausgereift, die sie da angefangen haben. Und die dort drüben erst ausreifen können. Also eigentlich, wenn ein Mensch strebt, drüben gehen ihm dann die letzten Ideen aus. Und das sind aber Ideen, die für unsere Welt taugen. Da geht es nicht darum, schweb irgendwo im Himmel, sondern das sind noch die, wo es um die Umgestaltung unserer Welt geht. Und da müssen Menschen da sein, die sich inspirieren lassen davon. Das heißt, die diese Gedanken auffassen. Und wenn ich aber den festen Glauben habe, wie ist es heute in der Kirche im Prinzip? Man ist der Ansicht, also gut, mit dem Tod geht man ohnehin in die Zeitlosigkeit ein, das heißt, man springt eigentlich zum jüngsten Tag, das ist zeitlos. Es gibt eigentlich im Grunde kein Leben nach dem Tod, sondern man geht eigentlich unmittelbar in die göttliche Seligkeit ein. Und damit ist man futsch eigentlich. Damit ist man völlig entfernt aus der Erdentwicklung und im Grund hat man keine Beziehung mehr dazu. Und die Menschen unten auch nicht. Sie hoffen nur, sie werden sich dann oben wieder treffen, irgendwo vielleicht. Das heißt, es ist völlig das Bewusstsein weg. Ich muss eigentlich auf die Inspirationen dieses Toten achten und die hereinnehmen und diese Impulse auffassen. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir es nicht schaffen, die Dinge da in Ordnung zu halten. Wenn wir glauben, mit unserem irdischen Verstand, da können wir noch so strebsam sein, dass wir die Probleme bewältigen werden. Mit Sicherheit nicht. Weil auch unsere eigenen Gedanken ihre Praxisreife erst nach unserem Tod kriegen. Das heißt, in Wahrheit planen wir immer schon unsere Ideen dafür, dass die nächste Generation sie als Inspiration dann fertig entgegennimmt und damit was macht. Und dass die bereits wieder was für eine noch fernere Zukunft entwickelt. Also so ist das eine Kette und das wird immer wichtiger. Früher ist das passiert, sozusagen fast selbstverständlich, weil sich die Menschen nicht so, die haben es vielleicht nicht gewusst, dass das eine Inspiration von den Toten ist. Und das geht ja auch nicht so sehr primär, aber obwohl schon für die Zukunft das Bewusstsein immer mehr wachsen soll, auch dann langsam ein Bewusstsein entstehen soll. Welche Einfälle sind von mir oder woher fällt eben was herein? Weil in der Regel ist das was von den Toten, die natürlich ihre Dinge hereinbringen, auch in Verbindung mit Impulsen von Engelwesenheiten und so weiter. Weil die natürlich auch noch viel unmittelbarer den Zugang haben. Und das heißt, sie können ohne weiteres also noch höhere Impulse vermitteln. Weil es nützt nichts. Also die Toten sind die geistigen Wesenheiten, die uns am allernächsten stehen. Und das, denke ich, wird auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls sein, um an dieser Erlösungsgeschichte Ahrimanns und so weiter zu arbeiten, dass wir uns von dort die Ideen holen. Also dass wir sehen, Menschheit sind die, die da sind und die, die drüben sind. Und die arbeiten zusammen. Ganz, ganz, ganz deutlich. Und im Moment also ist eben durch diesen arimanischen Schub, durch das Jahr 1998, ist da fast eine dichte Schicht darüber, wo die Menschen nicht durchkommen im Moment, großteils. Und auch nicht wollen. Das für eine Schnapsidee halten. Also das heißt, da ist eine alte Welt, die vorher war, ist untergegangen. Ist jetzt wirklich endgültig untergegangen. Also bis dahin hat noch irgendwie das letzte Zipfel von dem getragen, was frühere seelisch-geistige Tradition irgendwo war, auch wenn es schon sehr halbherzig war, aber irgendwo in einem Winkel war doch noch was. Und jetzt kommen vermehrt Menschen, für die das, und die völlig gutherzig, also die nicht böse Menschen oder was, das braucht man nicht glauben, das sind die sitzen in den Klauen Ahrimanns nur mit ihrem Ich. Ich meine, der Ahrimann hat sich schon in den Klauen, aber ihr Ich ist also noch lange nicht einmal noch gefährdet von ihm in Wahrheit, aber er blendet sie. Er blendet sie mit seinem Gescheitheitslicht, wenn man so will. Oder mit seiner Gescheitheitsfinsternis, wie auch immer. Also sie sind erblindet fürs Geistige. Dadurch und merken es nicht einmal. Das ist so wie ein Blinder, der den Sehenden nicht glaubt, dass er Licht geben könnte. Und das ist, was du da fantasierst. Und wo man, ich merke das auch deutlich, also mit diesen Menschen kann man nicht mehr über das Geistige reden, im Moment. Da fällt der Vorhang, indem du etwas damit auffangst, verstehen sie im Grund Bauernhof oder wollen auch nicht nichts verstehen und denken sie, das ist völlige Spinnerei. So subtil und vorsichtig kannst du es gar nicht versuchen. Das ist schwierig. Also 98 hat Gewaltiges bewirkt, bin ich überzeugt. Und es ist anzunehmen, dass also die Inkarnation Ahrimanns damit irgendwo zumindest vorbereitet wurde, sehr stark. Ob er schon inkarniert ist oder nicht, kann ich da nicht sagen.
Ja, wenn man zu 98, da fällt mir jetzt gerade ein, die 18 Jahre dazu rechnet,
ja.
Ist es 2016.
Ja, ja.
Naja, mit der Inkarnation ist ja das ist ja eher das zweite Ereignis gemeint wahrscheinlich, oder?
Ja, es, also genau lässt sich der Steinert nicht aus darüber, wann das ganz genau sein wird.
Mhm. Welches zweite Ereignis meinst du?
Also die Wirksamkeit.
Die Wirksamkeit.
Ja. Ich meine, es wird jetzt einmal der Boden vorbereitet, sage ich mal. Also ganz, ganz gewaltig. Und das, es ist zu vermuten, dass jetzt mal ein paar Generationen kommen, die so vorbereitet werden, dass der Ahrimann hoffen kann, dass er sie in ihren Griff kriegt. Und das sind eben gerade Menschen, die aber, wie wir es schon vorhin gesagt haben, in ihrer Ich-Entwicklung durchaus schon relativ weit sind. Halt gerade noch nicht so weit, dass sie diese Blendung nicht durch, dass sie die nicht durchschauen können. Aber die durchaus dann nämlich gelockt werden mit sehr moralischen Ansprüchen in gewisser Weise. Ich meine, mit dem arbeitet der Ahrimann sehr, sehr gerne. Also der arbeitet nicht mit irgendeiner, nur mit Brutalität und solchen Sachen. Das ist gar nicht das Eigentliche, sondern er wird mit Dingen arbeiten, er wird die Menschen dorthin bringen, dass sie die Beschäftigung mit dem Geistigen als geradezu amoralisch, antimoralisch ansehen werden. Dass das also was Zerstörerisches für die Menschheit hat und so weiter. Und das werden sie sehr überzeugend rüberbringen. Und die werden auch fest daran glauben. Und sie werden in dem Glauben sein, was Gutes zu tun. Und sie werden auch viel Gutes tun. Nämlich viel Gutes tun im Sinne des äußeren Daseins. Und das heißt, das wird auch bis zu einem gewissen Grad gut sein, weil es wird gelingen, eine äußerlich durchaus friedvollere Welt zu schaffen, in der die Bedürfnisse, die der Mensch für sein Leben hat, ganz gut befriedigen wird können. Das wird kommen, ohne dass sie alle jetzt den Schädel einrennen deswegen, sondern wo das auch relativ gerecht verteilt ist, das wird gelingen. Das wird mit Sicherheit gelingen. Und das wird ein arimanisches Werk sein. Und jetzt überlege ich mir, ob man dagegen so einfach wettern kann. Man wird sich denken, das ist, was will man mehr? Eine friedliche Welt, in der alle genug zu essen haben, in der alle den Raum haben, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse auszuleben. Ist das nicht eine paradiesische Welt? Ja, ich frage nur. Also, es werden jedenfalls viele so empfinden. Und es wird ein ziemlich starker moralischer Druck gegen jeden entstehen, der an dem System was ändern will. Weil es doch allen gut geht damit. Wunderbar geht damit.
Ich denke, das wird schon anfangen dort, wo ein Einzelner wagt zu fragen, wo führt denn das eigentlich alles hin?
Ja, ja.
Das wird schon durch solche Gedanken.
Ja, ja, ja.
Oh, wird da ein gewaltiger Aufruhr von den anderen.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Nein, es wird sicher also so laufen, dass die Menschen dann einfach moralisch diffamiert werden im Grunde, also als unmoralisch hingestellt werden. Das, wird kommen. Aber nur, wie gesagt, die nächste Phase wird die sein, dass aber auch merken werden, wir brauchen die trotzdem irgendwo, weil sonst, das ist der Rechenfehler halt vom Ahriman, wo er merkt, er braucht noch, wenn der das ausbügelt. Also es wird dann zu einer gewissen Koexistenz auch kommen.
Das ist ein Kit eigentlich.
Ja, 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 das wird notwendig sein. Und man muss dazu sagen, dass das auch bis zu einem gewissen Grad notwendig sein wird. Und das, es ist ja nicht gesagt, dass die Welt besser ist, wenn jetzt jeder ums Überleben ringen muss. Das ist auch nicht gesagt. Also dass nicht eine gewisse, auch äußere, leibliche, materielle Sicherheit da ist, ist an sich noch nichts Schlechtes. Es wird eben erst schlecht, wenn es die geistige Entwicklung aufhält des Menschen. Das ist so wirklich so eine Gratwanderung. Das ist eine ganz enge Gratwanderung. Also darum kann es auch nicht darum gehen, eben einfach den Ahriman zu bekämpfen, weil dann stürzen wir uns eigentlich in eine Situation, die gar nicht gut wäre, weil auch der Mensch gar nicht mehr fähig wäre, unter den Bedingungen dann zu existieren. Wir brauchen nicht glauben, wir könnten noch leben wie Leute vor 2000 Jahren. Das schaffen wir nicht. Im Durchschnitt werden das die Menschen nicht schaffen. Das hätte da überhaupt keinen Sinn.
Es ist halt interessant, wenn sie versuchen, einen Chip einzupflanzen. Ne? Und dann kann man halt dann entweder so denken, ja, ich nutze den Komfort, der mir dadurch entsteht, eben für Geistiges. Oder ich nutze ihn eben für absolut Endgeistiges.
Ja, natürlich.
Aber ja. Ganz ehrlich, im Herzen tut das schon gescheit sein.
Werden noch riesige Herausforderungen kommen und eben vor allem auch die Frage, wie diese Dinge wirklich zu bewerten sind im Einzelnen. Welche Stellung man dazu nehmen muss, für sich einmal, individuell, weil es wird auch keine generelle Lösung geben. Das ist gut, das ist schlecht und so weiter, sondern man wird jeder für sich finden müssen, wo kann ich mitgehen, wo kann ich nicht, und es werden Dinge kommen, diese Chips, das wird sicher kommen, das wird nicht sehr weit mehr weg sein, im Prinzip ist das schon möglich jetzt. Also das sind Dinge, die werden alle kommen. Und es werden, wie gesagt, nicht alle deswegen schlecht und verdammenswert sein, wenn sie den entsprechenden Ausgleich finden. Aufhalten werden wir es nicht können, das ist mit ziemlicher Sicherheit. Aber das heißt, was wir auch lernen müssen jetzt in der Zeit, also gerade das Ahrimanische bringt auch eine unglaubliche Beschleunigung, also Zeitbeschleunigung, also Entwicklungsbeschleunigung. Das Tempo müssen wir halt geistig mithalten können. Das ist schon mal die Herausforderung. Also der fährt mit der, nicht mehr Dampfmaschine, weiß ich nicht, mit dem Raketenantrieb oder so. ICE mit Düsenmotor hinten oder so. Und das ist zugleich also für uns die Herausforderung, geistig mit dem Tempo mitzukommen. Also er legt im Moment einmal ein ordentliches Tempo vor. Und da müssen wir wirklich ordentlich zuschauen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und wir werden uns dem nicht entziehen können. Wir werden mit diesen Problemen einfach konfrontiert werden. Und wir werden eben unterscheiden müssen. Bei jeder Ding, ist das jetzt gut, das zu machen oder nicht? Wenn ich den Chip jetzt implantiere. Gut, man wird ihn vielleicht zwangsweise sogar implantieren. Wird wahrscheinlich kommen. Und das ist jetzt dann wieder die Frage, darf man das zwangsweise oder wie muss ich damit umgehen?
Naja, es gibt genügend Vorwände.
Ja, ja.
Auch schon, wenn die Kriminalität immer mehr wird und halt die. Hat uns vorher wahrscheinlich jeder Blödsinn ein, wie zum Beispiel über Flüchtlinge. Ne?
Ja, natürlich.
Oder irgendwann einmal waren die Leute wahrscheinlich so durch wegen Flüchtlingen oder was weiß ich was,
ja.
Bis sie sagen: ja, okay, jetzt dann wollen wir aber, keine Ahnung. Die absolute Sicherheit und Absicherung jetzt haben, ich bin jetzt eine Österreicher und habe das auf dem Chip gespeichert. Ich kann das mit jeder einzelnen Zahlung, die Tätige quasi nachweisen. Der kann nur die Hand drüber halten und das kann der Flüchtling dann halt nicht mehr. Ja. Der ist absolut sofort sichtbar.
Ja, ja, ja.
In dem Moment zum Beispiel. Also
ja, 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 sicher. Ja, ja,
der
sicher.
Boden ist jetzt schon eigentlich also bereitet.
Ja, ja, richtig. Nein, eh, also es liegt alles sehr nahe und die Entwicklung wird sehr, sehr schnell gehen. Also das ist gar keine Frage, weil selbst wenn man jetzt zurückschaut, bitte schaut die letzten 20 Jahre zurück, was sich da alles getan hat. Das, wenn ich denke, ich bin noch mit den ersten Personalcomputer aufgewachsen, ich meine, das war ich noch stolz mit den ersten Ding, den Commodore oder den PET oder was. Und dann gab es den TRS 80 oder was, das war schon super Highlight. Das, bitte, der hat 8K Speicher gehabt. Und das war schon sensationell und da hat es das größte Modell mit 32K Speicher. Das ist, was ist das heute? Das ist keine Kommastelle irgendwo. Also das hat sich vermillionenfacht alles. Das. Oder die Handys und diese Dinge. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Bub noch Science-Fiction-Geschichten gelesen und diese Kommunikationsdinger, die da beschrieben waren, und dann kann ich mich mit irgendeinem Computer verbinden. Und ich dachte, bah, das muss toll sein. Na bitte, jetzt ist das lächerlich. Das kann mehr als was damals geschrieben haben. Also da wird vieles kommen. Aber man muss keine Angst haben, es wachsen auch die geistigen Kräfte, nur muss man es halt selber wollen. Also es ist nicht nur eine Schauergeschichte, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und eben, man muss lernen, auch diese Dinge, diese arimanischen Dinge, richtig einzusetzen. Die meisten davon sind brauchbar, viele sind brauchbar, in der richtigen Dosierung, im richtigen Maß. Und das muss man schauen, es ist nichts, was entwickelt wird, was so ganz umsonst ist. Das, also, und wenn schon nichts anderes ist, als dass man in der Auseinandersetzung damit was lernen. Im Prinzip die ganzen Computer oder was lernen sie? Und sie lernen uns letztlich, in letzter Konsequenz, dass der menschliche Geist ganz was anderes ist. Weil da kriegen wir die arimanische Seite wieder gespiegelt. Und wir müssen jetzt als nächstes kapieren lernen, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, wenn ein Mensch anfängt, lebendig zu denken, wo der nicht mehr mit kann, mit aller künstlichen Intelligenz und sonst was, wo man ja eigentlich eben und immer noch sehr, sehr schwimmt, mehr als man gedacht hat. Da steht man nämlich auch in Wahrheit. Gewisse Dinge sind einfach zu verwirklichen, aber wo dann wirklich es nahe kommt, dem, was einen Menschen ausmacht, da scheitert es. Da wird man dann auch drauf kommen. Es werden Computer und solche Roboter oder sowas verblüffende Dinge können und sie werden bei bestimmten Dingen, die rein menschlich sind, völlig hilflos sein. Völlig. Das wird auch Teil der Erkenntnis sein. Das ist auch dieser Erkenntnisweg, der zur Erlösung Arimans führt. Ich meine, das ist halt sozusagen wie ein Modell, das praktisch aufgebaut wird. Und wenn ich irgendwann kapiere, den Unterschied einmal, wird in die Menschheit kapieren, den Unterschied. Und wenn sie soweit ist, wird sie merken, aha, das ist ja gar nicht das Hirnkastel, das denkt. Das ist was anderes. Weil jetzt versuche ich das immer, aha, das ist auch so ein Computer oder sowas und Ding, und irgendwann wird man drauf kommen, nein, das ist nicht das physische Instrument, das kann das Instrument allein gar nicht. Weil selbst im Wissenschaftlichen gibt es da diese Unterscheidung im Grunde noch nicht. Klar, weil sie die geistige Seite überhaupt nicht kennen und anerkennen noch. Aber man braucht in diesen ganzen Forschungen zum Beispiel Hirnforschung, Forschung künstliche Intelligenz, man braucht nur weit genug gehen. Dann wird man bis zu der Grenze kommen, wo es nicht mehr geht. Und dann wird man es ganz bewusst sehen, aber der Mensch kann noch was anderes. Wieso? Wo kommt das her? Das kann das Gehirn nicht, das kann der Computer nicht. Das kann ich mit nichts, was ich zusammenbasteln tue. Und der Mensch kann es trotzdem.
Also der nächste arimanische Fallstrick, oder? Weil dann kann ja auch versucht werden, das anzuzapfen, theoretisch.
Naja, sicher, ja. Das klar. Das ist wie immer, das ist klar, wenn wir einen Schritt weiterkommen, ziehen die natürlich immer mit. Aber wir gehen die auch weiter dann. Also es ist immer Kopf an Kopf erinnern. Also bequem wird es nie werden, das ist schon klar, aber die Chancen stehen nicht so schlecht, wie es ausschaut. Ich meine, die Anstrengungen werden halt sehr groß sein, aber die Chancen sind so schlecht, sind sie nicht. Es geht eigentlich eher darum, zu schauen, dass man möglichst viele Menschen mitnehmen kann, dass sie nicht also dem verfallen irgendwo, weil es ist die Gefahr, dass ein kleinerer oder ein größerer Teil der Menschen diesen rein arimanischen oder dann asurischen Prinzipien verfehlt und dann wirklich ausschert aus der Entwicklung. Das ist die eigentliche Gefahr. Und es werden sicher welche weitergehen und es geht nicht darum zu schauen, dass das möglichst viele sind. Und die Chance besteht also absolut. Also daher ist die Zukunft nicht finster, auch wenn wir durchs Finstere gehen müssen, aber am Ende, wie heißt es beim Dante, am Ende sind immer die Sterne. Immer genau. Zum Schluss sind da die Sterne.
Aber den Blick
ja. Der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Und es, also das heißt, in unserer Zeit darf man sich vor dem nicht mehr fürchten, diesen Weg zu gehen. Wer geistig an der Entwicklung jetzt arbeiten will, darf sich nicht mehr fürchten, davor dem wirklich ungeschminkt ins Auge zu schauen. Weil ansonsten wird es sowieso gefährlich, weil eine geistige Entwicklung heute anzustreben, die an diesen Kräften vorbei will, ist mordsgefährlich. Weil dann haben mich irgendwelche Widersacherkräfte mit Sicherheit. Der Arimann sehr leicht, weil ich ja nicht hinschaue. Das heißt, der hat mich im Griff. Ich bin zwar vielleicht ein konsequenter Naturschützer und der Grüner oder sonst was und merke gar nicht, wo mich sonst irgendwo der Arimann am Wickel hat. In meiner ganzen Denkweise vielleicht. Es ist, weil nicht alle, die Naturschützer sind, haben wirkliche Liebe zur Natur. Es ist alles sehr abstrakt oft. Sie sind engagiert, alles, total. Und wenn du aber dann schaust, ob sie sich wirklich in die Natur und was geistig drinnen wirkt, wirklich hineinleben können, nichts. Sie schauen sie in Wirklichkeit ganz von außen an und haben halt eh das gute Bestreben, dass dieses schöne Aussehen auch erhalten bleibt. Aber verstehen dann nichts von dem, was da drinnen waltet. Das interessiert sie ja gar nicht. Also da werden sie brauchen. Und das ist dann ganz arimanisch. In Wahrheit. Also da muss man sehr aufpassen. Also, es wird sehr viel subtiler werden. Aber das zählt eben alles dazu, eben vor diesen Dingen die Augen nicht zu verschließen, dass man sich das wirklich genau anschaut und für sich einmal zumindest klärt, aha, was ist das? Das ist an sich ein total guter Impuls, aber dahinter steckt immens viel Arimanisches. Und das muss ich halt sehen. Wie mich dann weiter dazu stelle, ist die nächste Frage. Aber nicht blind zu sein für diese Dinge. Im Enthusiasmus vielleicht, da wird was Tolles, was Gutes gemacht und jetzt merke ich gar nicht, dass dahinter der Arimann rennt und uns antreibt. Und dann stehe ich vielleicht irgendwo am ganz falschen End damit, bis ich darauf komme, dass mich der Arimann dorthin getrieben hat. Und obwohl was Gutes drin wäre und ich könnte es auch nützen, wenn ich rechtzeitig aufmerksam wäre und dem Ganzen ein bisschen eine andere Richtung geben würde. Dann könnten, also diese Wachsamkeit ist immens, immens wichtig. Schauen wir 14 Tage weiter.
Ja.
Danke. Gerne.